Ja, Willi, wenn du mich als Praktiker ansprichst, weiß auch nicht. Würde ich sagen, die Hoffnung ist die Mutter des Gedankens. Ne? Ja. Ja, ich habe mit dem Martin den Termin getauscht, weil ich nicht sicher war. Ich wäre für letzte Woche eingeteilt gewesen, ob ich da bin. Als ich dann das Textwort, das mir der Martin gegeben hat, gesehen habe, habe ich gesagt, sauber, hast du was einkantelt. Ja, eine für mich ziemlich harte Nuss, wo ich sagen musste, da muss ich erstmal drüber nachdenken, drüber beten natürlich, lesen, drüber nachdenken, sinnieren, weil der Martin hat mir eine Aufgabe gegeben, dass man es eigentlich mit Widersprüchen zu tun hat. Aber gut, mit der Frage muss man sich halt manches Mal auseinandersetzen, wie geht man mit Widersprüchen oder mit scheinbaren Widersprüchen im Wort um. Der Willi hat mir übrigens noch gesagt, ich möge bitte unter 40 Minuten bleiben. Ich glaube, 35 Minuten hast du mal eingeräumt. Ich bin nicht ganz sicher, ob das gelingt. Mal ist es gelungen beim Ausprobieren, mal bin ich gescheitert. Die Leute, die auf YouTube zuschauen, die haben jetzt eigentlich die Möglichkeit, Stopp zu machen und in 2 Stunden das Ganze mit 1,5-facher Geschwindigkeit abzuspielen. Ich denke, dass ich dann ungefähr mit der Zeit hinkomme. Okay, und die anderen machen sich's bequem. Wir machen uns nämlich auch mit einer Frage vertraut, die den alten Luther so beschäftigt hat, dass er auf die Lösung dieser Frage einen Preis ausgesetzt hat. Und als ich mich mit dem Wort beschäftigt habe und die Predigt vorbereitet habe, da wurde mir eben auch der berühmte Spiegel vorgehalten. Deswegen, ihr werdet es feststellen, in der Predigt wimmelt es auch von Fragen und die stelle ich mir zuallererst selbst. Und ich möchte die auch gar nicht öffentlich beantworten. Ich möchte eher als so ein bisschen als Anreiz, sich zu prüfen und darüber nachzudenken, verstanden wissen. Anfangen aber möchte ich mit so ein paar Gedanken, so ein paar Überlegungen, die ihr aus dem Sonntagskrimi kennt, die ihr heute Abend, wenn ihr Tatort guckt, wieder anwenden könnt möglicherweise. Und da geht es ja immer mal wieder um die Frage, ob jemand vorsätzlich gehandelt hat oder nicht. Stellt euch mal vor, so ein geschickter Mörder, der tarnt sein Verbrechen als Unfall. Und woran ist es jetzt möglich zu erkennen, ob man es wirklich mit einem Unfall zu tun hat oder ob man es eben mit einer vorsätzlichen Tötung zu tun hat? Oder, und das Wort wird es allgemeiner fassen dann auch, habt ihr euch schon mal mit der Frage befasst, wie man in den Kopf von Leuten hineinschauen kann? Ich meine jetzt nicht im wörtlichen Sinne, klar, sondern im übertragenen Sinne. Woran erkenne ich, ob jemand das, was er sagt, auch meint? Ob der Vorsatz, von dem ich gerade gesprochen habe, da war oder nicht? Wie erkenne ich, ob jemand echt ist, ob ein Glaube wahr ist, echt ist? Auch mit diesem Thema werden wir uns im Rahmen der Predigt beschäftigen. Und deswegen musste ich mich eben mit einem sehr ernsten Thema auseinandersetzen. Wir müssen uns immer mal wieder die Frage stellen, wie können wir uns selber prüfen? Wie können wir selber unseren Glauben auf die Probe stellen? Auch Gott stellt uns manchmal auf die Probe. Was an unserem Glauben ist eben Lippenbekenntnis? Und was ist wahr? Was ist echt? Und diese Frage, was echten Glauben, wahren Glauben ausmacht, was ein wahrhaft Gläubiger ist, ist auch alles andere als trivial. Wie gesagt, zum einen, unser himmlischer Vater prüft uns immer mal wieder, auch ich kann mich immer mal wieder prüfen. Ist das, was ich jetzt getan habe, Ausdruck meines Glaubens? Ist das, was ich getan habe, Ausdruck dieser Liebe, von der wir in den Vorbemerkungen gehört haben? Aber es ist eben auch diese Frage, ist mein Glaube echt, ist er wahr, ist eben auch für uns als Gemeindeversammlung von Bedeutung. Nur ein Beispiel, im Abendmahl trifft sich der Leib Christi. Paulus spricht im 1. Korintherbrief davon, dass die Teilnahme am Herrenmahl, so nennt er das Abendmahl da, voraussetzt, dass der Teilnehmende würdig ist. Und würdig bedeutet halt zuallererst auch mal, dass wir es mit einem Gläubigen zu tun haben, mit jemandem, der sich wirklich zu Christus bekennt. Und deswegen, es war und ist auch immer und stets Aufgabe der Gemeinde, eben dies sicherzustellen. Am Abendmahl eben sollen nur ernste, ich möchte jetzt sagen überprüfte Gläubige in diesem Sinne teilnehmen. Wer unwürdig teilnimmt, tut sich dies zum Gericht. So argumentiert Paulus dann weiter. Auch Gott prüft unseren Glauben. Und auch da stellt sich die Frage, wie tut er das? Und wie bestehen wir die Glaubensprüfung? Und um uns eben diesen Fragen zu nähern, schlage ich vor, dass wir uns ein wenig mit dem Wort der Heiligen Schrift befassen, mit dieser Aufgabe, die der Martin gestellt hat. Und ich möchte mit euch gemeinsam Jakobus 2, die Verse 14 bis 26 lesen. Jakobus 2, 14 bis 26. Ich lese heute nach Luther, einfach weil da zwei Dinge deutlicher werden als in der üblicherweise von mir benutzten Übersetzung. Jakobus 2, Vers 14 bis 26. Was hilft's, schreibt Jakobus da, was hilft's Brüder und Schwestern, wenn jemand sagt, er habe Glauben und hat doch keine Werke? Kann denn der Glaube ihn selig machen? Wenn ein Bruder oder eine Schwester nackt ist und Mangel hat an täglicher Nahrung und jemand unter euch spricht zu ihnen, geht hin in Frieden, wärmt euch und sättigt euch, ihr gebt ihnen aber nicht, was der Leib nötig hat, was hilft ihnen das? So ist auch der Glaube, wenn er nicht Werke hat, tot in sich selber. Aber es könnte jemand sagen, du hast Glauben und ich habe Werke. Zeige mir deinen Glauben ohne die Werke, so will ich dir meinen Glauben zeigen aus meinen Werken. Du glaubst, dass nur einer Gott ist? Du tust recht daran. Die Teufel glauben es auch und zittern. Willst du nun einsehen, du törichter Mensch, dass der Glaube ohne Werke nutzlos ist? Ist nicht Abraham, unser Vater, durch Werke gerecht geworden, als er seinen Sohn Isaak auf dem Altar opferte? Da siehst du, dass der Glaube zusammengewirkt hat mit seinen Werken und durch die Werke ist der Glaube vollkommen geworden. So ist die Schrift erfüllt, die da spricht, Abraham hat Gott geglaubt und das ist ihm zur Gerechtigkeit gerechnet worden und er wurde ein Freund Gottes genannt. So seht ihr nun, dass der Mensch durch Werke gerecht wird, nicht durch Glauben allein. Desgleichen die Hure Rahab, ist sie nicht durch Werke gerecht geworden, als sie die Boten aufnahm und sie auf einem anderen Weg hinausließ? Denn wie der Leib ohne Geist tot ist, so ist auch der Glaube ohne Werke tot. Großer allmächtiger Gott, ich möchte dich jetzt bitten, schließe du uns das Wort auf. Herr, führe du unsere Gedanken, öffne uns die Herzen, die Ohren. Herr, öffne den Verstand für dein Wort und bilde uns aus in deinem Geist. Amen. So, ich liefere jetzt gerade noch die Folie nach. Tut mir leid, dass ich die euch nicht geschickt habe. Na gut. Wenn wir diese Verse betrachten, sollte uns eigentlich ein rotes Licht angehen. Und ich habe jetzt hier mal den Vers 24 rausgeschnitten und mit zwei Stellen von Paulus verglichen. Denn die Frage stellt sich, lehrt Jakobus da was völlig anderes als Paulus? Nicht? Jakobus schreibt, dass der Mensch durch Werke gerecht wird, nicht durch den Glauben. Und Paulus schreibt an zwei Stellen, ich habe mindestens Römer 3, 28, Galater 2, 16 rausgeschnitten, dass der Mensch gerecht wird ohne des Gesetzes Werke. Was gilt denn nun? Welche Rolle spielen diese Werke? Braucht es die Werke aus der Liebe, aus dem Glauben überhaupt oder braucht es sie nicht? Vor allem aber, liebe Gemeinde, ich glaube, das Thema, die Frage ist noch viel grundsätzlicher, widerspricht sich die Bibel? Haben wir es mit einem Widerspruch der Bibel in sich selbst zu tun? Und würde das bedeuten, dass wir eben die Worte der Heiligen Schrift drehen können, solange bis sie uns in den Kram passen? Und ich denke, dass wir als Christen zu diesem Thema Klarstellung beziehen können müssen. Denn das ist ja der Vorwurf, der uns Christen, uns Gläubigen immer wieder entgegenschlägt, Ist die Bibel das nur, was man eben aus ihr macht? Ist sie einfach nur ein Objekt, das der menschlichen Erklärung bedarf? Oder ist sie Quelle der Weisheit und erklärt sich selbst? Deswegen müssen wir uns, bevor wir uns überhaupt mit dem Thema beschäftigen, zunächst mal die Vorfrage erklären, wie gehen wir mit diesem Widerspruch um? Ist es überhaupt ein Widerspruch? Und wie gesagt, können wir uns auf die Heilige Schrift verlassen oder können wir das nicht? Und die erste Frage, die wir uns da stellen und beantworten müssen, ist eigentlich die, wer hat die Bibel geschrieben? Wer ist Autor der Heiligen Schrift? Denn wenn wir es mit einer Vielzahl von Autoren zu tun haben, dann ist es nicht verwunderlich, dass zwei oder drei Schreiber dieselbe Frage auf verschiedene Arten und Weisen beantworten. Es wäre völlig normal. Im Kontext des Glaubenslebens aber wird sich halt doch ein Problem auftun. Denn wem vertraue ich dann? Halte ich es mit Paulus? Oder baue ich vor und halte es mit Jakobus? Wie sieht's aus? Oder picke ich mir am besten aus den Worten der Bibel heraus, was mir passt? Paulus macht es schon einfacher, gell? Paulus ist schon bequemer ohne Werke. Aber die Bibel ist anders. Sie hat eben einen einzigen Autor, der sich der Hände verschiedener Personen bedient hat. Man spricht von der vollständigen Verbalinspiration und die sagt, dass Gott eben der Ursprung jedes einzelnen Wortes ist, sich aber eben der Menschen bedient und auch deren Ansichten und deren Worten, deren Wortschatzes. Der Heilige Geist selbst leitete die Autoren an und gab ihnen Worte aus ihrem Wortschatz. Und dadurch blieb der Schreibstil und die Sichtweisen auch der einzelnen Personen, ihre charakterlichen Eigenschaften blieben bewahrt. Und genau das macht die Bibel, die Worte der Bibel zuverlässig und genau. Und es macht sie eben auch vielfältig. Wir kennen das von den vier Evangelien, die sich an verschiedene Gruppen richten, die Jesus aus verschiedenen Sichtweisen beschreiben. Das ist ganz bekannt. Und auch hier haben wir es damit zu tun. Diese Frage, die wir uns da stellen, hat übrigens, und da komme ich jetzt auf Luther auch, Luther, den Reformator, bewegt und beinahe verzweifeln lassen. Er bezeichnete den Jakobusbrief als strohene Epistel, also als etwas, was piekst und was nicht so recht zu fassen ist, und war ganz offenbar mit dem Widerspruch zu den Paulusstellen alles andere als glücklich. Er soll auch überlegt haben, ob er es überhaupt aufnimmt in seine Bibel. Und deswegen hat er für die Überbrückung des aus seiner Sicht unüberbrückbaren Grabens zwischen den beiden Sichtweisen seinen Doktorhut als Preis ausgesetzt. Er hat geschrieben oder gesagt in den Tischreden, der Glaube rechtfertigt nicht. Wer die zusammenreimen kann, dem will ich mein Pirett aufsetzen und will mich einen Narren lassen schelten. Er war da sehr deutlich. Wir sind nicht schlauer als Luther, aber im Laufe der Jahrhunderte haben da halt verschiedene Leute drüber nachgedacht und ich denke eine Erklärung gefunden, die mit der wir arbeiten können und die auch den streitbaren Reformator zufriedengestellt hätte. Gehen wir nochmal zurück zu dem, was ich gerade eben zur Autorenschaft und zu den verschiedenen Schreibstilen, den verschiedenen Schreibern gesagt habe. In diesem Zusammenhang spielt eben auch der Hintergrund jedes Schreibers eine Rolle. Und deswegen können wir uns immer überlegen, an wen die Worte gerichtet waren. Und dann stellen wir das Folgende fest. Paulus ging es eben um die Frage, wie, auf welche Art und Weise Errettung stattfindet. Und insbesondere, ob es hierfür notwendig ist, die Werke des Gesetzes, er schreibt immer von den Werken des Gesetzes, zu tun. Oder anders, und jetzt ganz praktisch, Willi, vielleicht doch ganz praktisch, ne? Musst du als Heidenchrist dich beschneiden lassen? Müssen wir uns an Speisegebote halten? Müssen wir die jüdischen Opfervorschriften befolgen? Ist das von Bedeutung für die Errettung? In der Konsequenz müssen wir uns zuerst zum Judentum bekennen, bevor wir Christ werden können. Und da zeigte Paulus eben, dass auch die Unbeschnittenen, also diejenigen, die ohne die Werke des Gesetzes leben, Empfänger der Verheißungen des Evangeliums sind. Und dass denen eben die gute Nachricht genauso gilt, dass dir und mir, uns, die gute Nachricht genauso gilt wie den Beschnittenen. Denn nicht das Werk der Beschneidung, ein Werk des Gesetzes wäre das, rettet, sondern der Glaube. Auch Paulus hat Abraham als Beispiel belegt oder hergenommen, ähnlich wie Jakobus. Im Römerbrief verweist er auf Paulus und Paulus glaubte zuerst und erst danach kam die Beschneidung. Und das ist auch der Hinweis, der Pfad, der dann zur Erklärung führt, was Jakobus meint. Denn Jakobus, wenn wir uns mit dem befassen, stellen wir fest, dass Jakobus einer der führenden Köpfe der Jerusalemer Gemeinde war. Er war ein Glaubenspraktiker. Er kannte die Auswirkungen des Glaubens. Und deswegen nimmt er am Beispiel Abraham Bezug auf die Bereitschaft, dem angeblichen Glauben, dem zunächst erstmal nur angeblichen Glauben, wir können es ja nicht überprüfen, wenn jemand sagt, ich glaube oder nicht, dem Glauben Taten folgen zu lassen. Nur weil Abraham glaubte, weil er auf die rettende Hand Gottes vertraute, war er bereit, eben seinen Sohn zu opfern. Und deswegen ist das Thema, das Jakobus, mit dem Jakobus sich befasst, nicht, dass nur durch das Zusammenspiel von Glauben und Werken Errettung geschieht. Das sagt Jakobus nicht, sondern er sagt, Glaube, wenn er auf die Probe gestellt wird, führt zu Werken. Glaube hat Folgen. Liebe hat Folgen. Und deswegen scheinen die beiden Stellen, wenn man sie zusammen ansieht, zu sagen, dass der Glaube unverdient, unverdienbar auch ist und nicht durch menschliches Tun bewirkt werden kann. Aber er bringt eben Werke hervor. Er bleibt nicht für sich, er führt zu Konsequenzen. Ein Kontrollgedanke noch. Wenn das stimmt, dann könnten wir doch vermuten, dass vielleicht wir auch bei Paulus solche Gedanken finden. Dass auch Paulus darüber nachdenkt, dass Glaube Werke hervorbringt. Und wirklich, die Stellen gibt es, oder die Stelle gibt es, und zwar im Galaterbrief. Viele, alle von euch werden Galater 5, Vers 22 kennen, wo Paulus von den Früchten des Heiligen Geistes schreibt. Aber wenn wir, und man sollte ja nie immer nur den einen Vers angucken, wenn wir uns die Stelle so ein bisschen im Überblick ansehen, dann bleiben wir vielleicht an Vers 19 hängen. Und da spricht Paulus von den Werken des Fleisches. Und er stellt die Werke des Fleisches den Früchten des Glaubens gegenüber. Er stellt Werke und Früchte gegenüber. Ja? Also offenbar ist es so, dass Frucht des Geistes durchaus auch als Synonym zu Werk des Geistes verstanden werden darf. Weil aber der Geist nur dann in dir wohnt, wenn du glaubst, können die Früchte des Geistes eben auch als Werke des Glaubens verstanden werden. Das Ergebnis, Paulus stimmt mit Jakobus da vollständig überein. Glaube trägt Früchte. Und Glaube führt zu Werken. Und wenn wir uns dann noch Galater 5, Vers 6 angucken, dann stellen wir fest, wie Glaube wirkt. Nämlich durch Liebe. Die aus dem Glauben folgende Liebe führt zu Früchten, trägt Früchte, führt zu Werken. Augustinus, einer der Kirchenväter, hat so ausgedrückt, Paulus wendet sich gegen die Werke, die dem Glauben vorausgehen müssen. Und Jakobus spricht von Werken, die dem rettenden Glauben an Christus folgen, aus ihm erwachsen. Und ich denke, mit dieser Unterscheidung und mit dem im Hinterkopf können wir mit diesem scheinbaren Widerspruch da zwischen Paulus und Jakobus ganz gut arbeiten und wir erkennen, dass die beiden scheinbar so widersprüchlichen Textstellen, die drei scheinbar so widersprüchlichen Textstellen, sehr gut zusammengehen. Die Errettung ist ein Geschenk, der Glaube ist ein Geschenk und bedarf keiner Werke. Und wir können auch nichts dazu tun, dazu beitragen. Aber der rettende Glaube, wenn er einmal in deinem Herzen ausgegossen ist, wenn er einmal da ist, der führt zu Werken, hat Auswirkungen, führt zu Taten. Die innere Seite des gläubigen Menschen wird an seinen Verhaltensweisen erkennbar. Da sind wir wieder beim Krimi. Die innere Seite wird an Verhaltensweisen erkennbar. Und mit dieser Klarstellung können wir uns jetzt dem eigentlichen Text zuwenden. Jakobus fängt an, ich weiß nicht, könnt ihr es lesen hinten? Ich konnte es vorhin, geht gerade, ist hier wahrscheinlich besser als da. Ja, na gut. Jakobus fängt mit einem Beispiel an. Wenn ein Bruder oder eine Schwester nackt ist und Mangel hat an täglicher Nahrung und jemand unter euch spricht zu ihnen, geht hin in Frieden, wärmt euch und sättigt euch. Ihr gebt ihnen aber nicht, was der Leib nötig hat. Was hilft ihnen das? Ganz praktisches Beispiel, ganz offensichtlich. Salbungsvolle Worte helfen nicht. Und als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, wie aktuell ist der Jakobus? Oder vielleicht anders formuliert, wie wenig hat sich in den letzten 2000 Jahren geändert? Wie schnell sind wir Christen nach wie vor dabei, salbungsvolle Reden zu schwingen, wo tatsächliche und praktische Hilfe notwendig wäre? Wie oft reden wir, statt zu handeln? Weil Reden leichter ist, weil Reden nicht der Liebe bedarf. Aber andererseits, Liebe treibt uns zum Handeln. Der Glaube, der in uns wohnt, soll zum Handeln treiben. Und ich fange mal an mit einem Blick in die Kirchengeschichte, in die Entwicklung der letzten paar hundert Jahre. Wenn wir uns mit der Entstehung von Hilfswerken, von Krankenhäusern oder von Waisenhäusern befassen, dann stellen wir fest, dass die eben oft von Gläubigen gegründet wurden, die es nicht bei salbungsvollen Reden belassen haben. Es waren Menschen, die sich aus ihrem Sessel erhoben haben, die vielleicht auch mal ihren Ruf riskiert haben, die etwas getan haben, die eben dem klaren Auftrag unseres Herrn, wie wir in Matthäus, den wir in Matthäus 25, 31 bis 46 lesen können, nachgekommen sind. Und ich möchte euch da eigentlich nur aus Gründen der Zeit, dass du irgendwie mit den 40 Minuten klarkommen, ja, nur den Vers 40 vorlesen, Matthäus 25, Vers 40, kennen wir alle. Was ihr getan habt, einem von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Ja. Die Leute halten vor und sagen, wann hätten wir dich denn kleiden können? Wann hätten wir dir denn Nahrung geben können? Wann hätten wir dich denn unterstützen können? Und Jesus sagt, das tut ihr an diesen meinen geringsten Brüdern. Liebe Gemeinde, ich denke, das ist eine ebenso klare wie deutliche Ansage. Und dieser Text, Matthäus 25, diese Worte des Herrn, wird man da durch Auslegung nicht klarer machen können, als sie sind. Lest es euch mal bei Gelegenheit durch. Christ zu sein fordert, den Nächsten zu lieben und ihm zu dienen. Und nirgendwo lesen wir, dass es für uns Christen wichtig ist, auf eigene Rechte zu pochen oder diese durchzusetzen. Aber dass wir für unseren Nächsten da sein müssen und dass wir die Schwächsten tragen und stützen müssen, das ist ein ganz klares Gebot unseres Herrn. Und es geht um Praxis, nicht um Reden. Nahrung, Kleidung, Obdach. Da geht es eben um so Initiativen wie Hope, bei der Rechtlose und Schwache unterstützt werden, wo man sich um Menschen kümmert, denen hilft. Da geht es um Initiativen, die bei Strafgefangenen ansetzen, sich an Strafgefangene richten, Ausgestoßene oft der Gesellschaft, die diese unterstützen, um sie wieder auf die rechte Bahn zu bringen und eben ein Leben in Freiheit und Würde zu ermöglichen. Da ist zu denken auch an Initiativen, die Geflüchteten helfen, die ihre Heimat aufgegeben haben aus Gründen der Not oder Gründen der Verfolgung. Und nirgendwo kann ich im Evangelium lesen, dass diese Hilfe eben nur Menschen gebührt, die sich zum Herrn bekennen. Denn, und auch das, meine ich, sollte uns klar sein, müssen wir uns immer wieder in Erinnerung rufen, diese Art zu handeln, diese Verhaltensweisen der Gemeinde sind nichts anderes als praktische Evangelisation. Dadurch, dass wir als Gemeinde uns in Liebe unseren Mitmenschen, auch den Schwächsten, zuwenden, auch Leuten, mit denen andere nichts zu tun haben wollen, dadurch evangelisieren wir, dadurch werben wir für den Herrn. Und bedenkt, dass die Erkenntnis der Menschenwürde Also die Entdeckung, dass jeder Mensch einen Wert hat, unabhängig der Frage, was er ist, was er verdient, ob er krank oder gesund ist, woher er kommt, dass diese Entdeckung ihren Ursprung eben darin hat, dass man sich ins Gedächtnis gerufen hat, dass der Mensch ein Abbild Gottes ist. Deine Menschenwürde ist eine Folge dessen, dass du ein Abbild Gottes bist. Und auch im Übrigen funktioniert Evangelisation eben, weil Menschen gerufen werden und diesen Ruf, bei diesem Ruf nicht weghören, sondern diesem Ruf folgen. Weil Menschen bereit sind, ihre Karriere oder ihren persönlichen Vorteil aufzugeben, um dem Herrn zu dienen. Das ist schon ein paar Jahre her. Da habe ich auf einer Freizeit einen wohl sehr hochqualifizierten Wirtschaftswissenschaftler kennengelernt und mit ihm gesprochen. Und der hat damals berichtet, dass er drauf und dran war, bei einer großen Geschäftsbank richtig Karriere zu machen. Er hat aber erkannt, dass das nicht seine Berufung ist und dass diese Karriere möglicherweise auch in Kollision kommen könnte mit seiner Überzeugung als Christ. Und was hat er getan? Er hat sich's nicht so recht erklärt, wie ich es vielleicht getan hätte. Man hat ja diese Chance hat man nur einmal. Die muss man ergreifen. Er hat sich's nicht so recht erklärt. Er hat seinen Beruf gewechselt zugunsten einer sicher nicht schlechten, aber deutlich weniger lukrativen Tätigkeit. Aber zugunsten einer Tätigkeit eben, die es ihm gestattete, seiner Berufung als Christ zu folgen. Diese Beispiele, dass Liebe, dass Glaube Konsequenzen hat, gibt es bis heute. Und liebe Gemeinde, Jakobus geht es bei allem auch immer um die Frage, wie steht es mit dir? In Vers 14 fragt er ganz konkret, Brüder, also dich und mich, wie ist mein Glaube? Ist mein Glaube auch nur so ein tatenloser Glaube, der sich immer um sich selber dreht, der sich nur mit sich selber beschäftigt, ohne erkennbar zu werden nach außen? Oder ist es ein Glaube, der eben voranbringt? In den nächsten Versen macht Jakobus klar, dass eben nicht nur ein Lippenbekenntnis reicht. Es reicht auch nicht aus, einfach die Existenz Gottes anzuerkennen. Und um dies zu tun, da zitiert er so die Eingangsformulierung des Schma Israel, des israelitischen Glaubensbekenntnisses, das die gläubigen Juden damals dreimal täglich beteten. Aber die bloße Behauptung, Gottes Existenz anzuerkennen, reicht eben nicht. Jakobus stellt fest, dass auch die Teufel dies tun, die Existenz Gottes anerkennen und zittern. Denn sie wissen um die Macht Gottes und Gott existiert, unabhängig der Frage, ob du ihn anerkennst oder nicht, ist völlig wurscht, ja, was du glaubst, ob Gott existiert oder nicht. Er existiert. Und deswegen nennt Jakobus in Vers 20 einen Menschen, der eben nur dieses Lippenbekenntnis abgibt und sonst nichts, einen törichten Menschen. Ich habe gelesen, im Original ist er eigentlich noch deutlich drastischer und deutlicher. Die Formulierung sei ein Schimpfwort und kann wohl auch mit Prahlhals oder Hohlkopf übersetzt werden. Und ebenso deutlich macht Jakobus, was er von einem derartigen Glauben hält. Tod. Dieser Glaube ist tot. Eins müssen wir uns natürlich auch klar machen. Vieles von dem, was Jakobus da nennt und was uns einfällt an Werken, die zu tun wären, können auch Nichtchristen tun. Auch die Früchte des Geistes, die Paulus in Galater aufzeichnet, auch die können wir, diese Verhaltensweisen, bei Nichtchristen erkennen. Das ist kein Spezifikum des Glaubens. Deswegen geht es immer um die Frage, was ist der Kern? Woher kommt es? Diese Verkettung von Ursache und Wirkung. Ist die Frucht, ist die Verhaltensweise die Folge dessen, dass ich etwas aus meinem Glauben heraus tue? Oder ist es die Folge dessen, dass ich mein aus moralischer Verpflichtung oder weil wir das schon immer so gemacht haben, eben tue? Deswegen, wie sieht es in meinem Leben aus? Hat sich damals, als ich gläubig wurde, etwas geändert? Wurde ich ein anderer? Ist diese Änderung nach außen erkennbar geworden? Oder rede ich mir das nur ein? Was unterscheidet mich von dem Alexander, der ich vorher war, bevor ich gläubig wurde? Woher erkennt man in meinem Leben eben diese Früchte? Liebe, Freude, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit? Ich habe gesagt, ich werde nicht alle Fragen beantworten. Jakobus, verweist auch auf Abraham. Und er macht klar, worum es ihm geht. Der Glaube wurde aus den Werken vollendet. Eben weil Glaube diese Änderungen hervorruft, weil Glaube durch die Liebe wirkt und Änderungen hervorruft, wird der Glaube durch die Änderungen vollständig. Die Sache wird rund, würde man sagen. Der Glaube wird beglaubigt, wird bestätigt durch die Werke. Der Heilige Geist, so wird es Paulus sagen, trägt Früchte. Und ebenso wie Abraham auf die Probe gestellt wurde von Gott, wenn ihr die Eingangsformulierung von Mose 1, 22 lest, dann steht da klar drin, dass Gott den Abraham auf die Probe stellte, andere Übersetzung sagt versuchte, werde auch ich auf die Probe gestellt. Wird auch mein Glaube auf den Prüfstand gestellt. Werden auch meine Werke überprüft. Was ist der Gottesdienst für mich? Ja, aber so eine Frage, gehe ich einfach nur zu einem Happening, um eine gute Zeit zu haben, oder bin ich mir eben der Bedeutung bewusst, dass ich Zeit für den Schöpfer und Herrscher des Universums nutze? Auf welche Art und Weise anbete ich? Bin ich da ich-bezogen? Geht es darum, dass ich mich gut fühle einfach? Oder beuge ich mich eben bewusst unter die Hoheit und Macht unseres Vaters? Wahre Anbetung, die mit der Erkenntnis Gottes einhergeht, kann, meine ich, durchaus dazu führen, dass ich mich schlecht fühle. Dass ich eben erkenne, wie arm ich als Mensch bin, wie nötig ich die Erlösung durch Christus habe. Ich erkenne, dass ich selber nichts bin und das Opfer Jesu und seine Gnade eben alles ist. Bin ich angesichts des Opfers, das Jesus für mich gebracht hat, bereit, mein bisheriges Leben zurückzulassen? Gehe ich so weit, gegebenenfalls Freunde zu verlieren, weil ich mich zu Jesus bekenne? Oder trete ich eben nur irgendeinem neuen Verein bei, der ziemlich viel Aufhebens um Jesus Christus macht? Ist es eigentlich klar, ist es mir klar, dass die Eigenschaft, immer der Alte zu bleiben, vielleicht im täglichen Leben ein Lob sein mag? Du bist der Alte wie eh und je. Aber eben auch bedeutet, dass ich mich nicht verändere, dass ich unverändert bin und dass das dem Willen Gottes zuwiderläuft. Gott will mich verändern und ich darf ein neuer Mensch werden. Ich muss nicht bleiben, wie ich bin. Du bist ganz der Alte geblieben. Das sollten wir eigentlich als Rüge verstehen. Es ist gut, wenn mein Umfeld Veränderungen feststellt. Wenn mein Umfeld eben feststellt, dass der Kerl plötzlich Dinge tut, die er vorher nicht getan hat. Vielleicht Redensweisen nicht mehr führt, die er vorher geführt hat. Vielleicht dem Nachbarn anders begegnet als zuvor. Wir können eben, wie auch im Krimi am Sonntagabend, nur von Auswirkungen auf Ursachen schließen. Und das ist es, was uns Jakobus mit den Zeilen dieses Predigttextes klar machen will. Und damit befindet er sich nicht nur in guter Übereinstimmung mit Paulus, wie wir festgestellt haben, sondern eben auch mit Jesus selbst. Und wieder komme ich zurück auf Matthäus, diesmal das Kapitel 7, die Verse 16 und der Folgen, und dann Matthäus 7, 21. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. So bringt jeder gute Baum gute Früchte, aber der faule Baum bringt schlechte Früchte. Und Matthäus 7, 21. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters tut, der in den Himmeln ist. Auch durch dieses Wort werden wir eben daran erinnert, dass wir hier nicht zum Zeitvertreib sind, es nicht um Unterhaltung geht, sondern darum geht, unserem Vater im Himmel die Ehre zu geben und als seine Kinder, durchdrängt durch seine Liebe, von seiner Liebe erkennbar zu sein in allen Belangen. Es ist einige Jahre her, da gab es noch das Scheppacher Forum und an einem Abend war da ein Vortrag über Paul Schneider. Der Mann hat mich, als ich danach noch ein Buch dann über ihn gelesen habe, fasziniert. Auch unter Drohung und unter Folter hat er seinen Glauben eben nicht aufgegeben. Er hat seinen Mithäftlingen Mut zugesprochen, obwohl das zu Repressalien, zu Folgen, zu negativen, schlechten, schweren Folgen für ihn führte. Ich glaube nicht, dass diese Kraft im Menschen Paul Schneider wohnte. Ich gehe davon aus, dass diese Kraft eben als Frucht des Heiligen Geistes ihm gegeben wurde. Und so wird eben der Glaube, wenn er echt ist, wenn er prüfbar ist, auch in mir Veränderung bewirken. Er wird mich so nach und nach zu einem anderen Menschen machen, als ich zuvor war. Und ich muss auch nicht mutlos sein, wenn es scheinbar noch an solchen Früchten mangelt. Zunächst denke ich, dass bereits der Wunsch, Frucht zu tragen, eine Folge dessen ist, dass du dein Leben unter die Herrschaft Jesu gestellt hast. Denn wenn du das nicht getan hast, ist dir das schlicht egal. Und du hast damit, dass du dein Leben unter die Herrschaft Jesu gestellt hast, eben auch in geistlicher Hinsicht deinem Volk den Rücken gekehrt. So wie Rahab, die da von Jakobus neben Abraham als Beispiel angeführt wurde, die sich gegen ihr Volk stellte und den Kundschaftern, den israelitischen Kundschaftern Unterschlupf gewährte. Ist das eine zum anderen, ist es einfach so, wenn du jung bist im Glauben, neu bist im Glauben, alle Gläubigen, alle neuen Gläubigen fangen gewissermaßen als Säuglinge an nach ihrer Wiedergeburt. Und so werden, wenn du den Geist in dir wirken lässt, die Früchte kommen, wirst du Werke tun, wirst du Werke der Liebe tun, wirst du vielleicht sogar ein Beispiel für alle, für andere. Nicht jeder erreicht die Klasse von Paul Schneider, was aber glücklicherweise auch nicht von jedem verlangt wird. Darum geht es auch nicht. Es geht darum, dass du und ich, dass wir in unserem Leben und in unserem Umfeld Licht sind und Zeugnis dafür, dass Jesus die Lösung ist, dass er Veränderung schafft und uns in seine Nachfolge ruft. Amen. Ich möchte noch beten. Großer, allmächtiger Gott, lieber himmlischer Vater, lieber Herr Jesus, hab vielen Dank für alles, was du für uns getan hast. Herr, hab Dank, dass du diesen Samen des Glaubens in unser Herz gegeben hast. Und Herr, lass ihn wachsen. Herr, lass uns Früchte tragen. Und Herr, lass uns nicht nur Lippenbekenntnisse abgeben. Gib uns zum einen die Aufmerksamkeit und die Erkenntnis von Gelegenheit. Und Herr, gib uns dann aber auch den Mut, so zu handeln, wie du es von uns möchtest. Herr, sei mit uns im Natürlichen, sei die nächste Woche mit uns. Gib uns Gelegenheit, unseren Glauben zu bekennen, ein Licht zu sein, ein Zeugnis in der Welt. Hab Dank dafür, dass du für uns da bist. Hab Dank dafür, dass du uns unterstützt. Herr, sei mit uns. Amen.